Im Oktober 1349 wütete in Europa die Pest. Jeder Dritte starb, Landstriche verödeten. Nur Böhmen, das Land an der Moldau, blieb verschont. Ein Wunder. Böhmen erlebte Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstandes. Man hatte in den Bergen Silber gefunden. Das Silber verwandelte die Hauptstadt Prag in eine der reichsten Städte des Heiligen Römischen Reiches. Hier Handel zu treiben, versprach hohen Gewinn. Viele deutsche Kaufleute und Handwerker verließen ihre Heimat und siedelten sich an, mitten im aufblühenden Land der Tschechen. Eine neue Moldaubrücke wurde gebaut, 500 Meter lang, 10 Meter breit. Sensationell im 14. Jahrhundert. Wer die Brücke betrat, musste unter dem gewaltigsten Turm jener Zeit hindurchgehen. Brücke und Turm wurden zu Wahrzeichen Prags. Im Verlauf einer Generation erhob sich der kleine böhmische Ort zur Weltstadt. Der Geldgeber lebte auf einem Berg mitten in Prag. Er hieß Karl, war böhmischer und deutscher König und wurde schließlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Dieser Mann stellte sich eine unerhörte Aufgabe. Er wollte in dem von Pest, Hunger und Krieg zermürbten Reich Frieden und Sicherheit herstellen. In seinem Königtum Deutschland hatte er nur wenig zu sagen. Die Fürsten bestimmten fast alles. Aber in Böhmen konnte er handeln. Karl gründete die erste Universität im Reich. Dann gab er den Auftrag für eine neue Kathedrale. Er wusste, zu seinen Lebzeiten würde diese Kirche nicht vollendet sein. Dennoch investierte er ein Vermögen in den Veitsturm. Er war angewiesen auf das Wohlwollen der Bischöfe, denn der böhmischen Kirche gehörte fast die Hälfte des Landes. Er brauchte eine Krönungskirche und eine Grablege für sich und sein Geschlecht. Vor allem aber wollte Karl ein Zeichen setzen. Ganz Europa sollte erkennen, dieser Mann war entschlossen, seinen kaiserlichen Machtanspruch als Führer und Beschützer aller Christen durchzusetzen. Der Kaiser widmete eine Kapelle dem heiligen Wenzel, einem Tschechen. Das war politisches Kalkül. Die Tschechen sahen in Karl einen Westeuropäer und fürchteten um ihre Rechte. Mit dem Bau dieses Kultraums zeigte der König den Tschechen, dass er ihre Traditionen ernst nahm. Die Sympathie des Volkes war ihm nun sicher. Als Baumeister für sein neues Prag beauftragte Karl IV. Vor allem Deutsche. Aus Schwaben holte er Peter Parler, einen trotz seiner 23 Jahre schon berühmten Architekten und Bildhauer. Das Parlerzeichen schmückte bald überall in Böhmen Skulpturen, Brücken und Kirchen. Unter der Bauleitung Peter Parlers und seiner Familie entstand die goldene Stadt. Jahrhundertelang war der Westen des Reiches kulturell überlegen gewesen. Männer wie dieser gaben nun auch dem Osten ein neues, strahlendes Gesicht. Parler formte auch die Büsten der Ehefrauen Karls. Sie starben früh, politisch ein Glücksfall, denn als Witwer fielen ihm ihre Erbteile zu. Eine 11-Jährige wurde mit seinem Sohn, der noch Säugling war, verlobt. Als das Baby starb, nahm der Kaiser selbst das Mädchen zur Frau. Zuletzt heiratete er Elisabeth von Pommern. Sie vermochte Hufeisen gerade zu biegen. Nicht Schönheit, die Mitgift zählte. Mitte des 14. Jahrhunderts besaß Karl nur Luxemburg und Böhmen. Berechnend wie ein moderner Diplomat erweiterte er diese Hausmacht zum größten Herrschaftskomplex im Reich. Schlesien wurde in Verhandlungen mit dem polnischen König gewonnen. Jahrzehntelang dauerte es, bis die Niederlausitz an Böhmen fiel, das nun auch im Norden mit Schlesien verbunden war. Schweidnitz-Jauer im Zentrum brachte seine Frau Anna in die Ehe ein. Als der Markgraf von Brandenburg in Geldnot geriet, nutzte Karl die Gelegenheit und kaufte ihm seine Grafschaft gegen bare Münze ab. Alle diese Gebiete, auch Pommern, gerieten in seine Hand, ohne Krieg. In der Waldeinsamkeit vor den Toren Prags liegt Karlstein, eine mächtige Burg mit über 6,5 Meter dicken Mauern. Soldaten bewachten die Anlage Tag und Nacht. Sie lag strategisch besonders günstig auf einem Bergrücken außerhalb der Reichweite jeder Angriffswaffe. Hierher zog sich Karl zurück, wenn er nach seinen politischen Geschäften innere Ruhe suchte. Dieser Ort hatte für den Kaiser eine besondere Bedeutung. Karlstein barg zwei Kapellen und drei Beträume. Priester waren bestellt für tägliche Gottesdienste. Hier kniete der Kaiser zur Passionszeit tagelang in stiller Andacht vor mosaikgeschmückten Wänden und dachte nach über die Vergänglichkeit, das jüngste Gericht und das ewige Heil. Die Malereien auf der Burg Karlstein sind wie ein Spiegel. Sie zeigen Karl so, wie er sich selbst sehen wollte, als von Gott auserwählten Friedensherrscher in einer heilsgeschichtlichen Mission. Nach ihm, davon war er wie alle Kaiser des Mittelalters überzeugt, kam das Ende aller Zeiten und Christus würde wieder auf die Erde herabsteigen, um die Menschen vom Elend zu erlösen. Karls Reliquienleidenschaft kostete viel Geld. Niemand außer ihm sammelte so eifrig heilige Gegenstände. In goldenen Gefäßen wurden Teile der Krippe Jesu, die Asche des heiligen Laurentius oder ein Stück von Marias Gürtel aufbewahrt. Wie besessen kaufte der Kaiser immer neue Stücke. Die Kosten interessierten ihn nicht. Aber Karl IV. War auch ein kluger Kaufmann. Er verdiente Geld mit seinen Reliquien. Freitags nach Ostern ließ er die Heiltümer auf dem Karlsplatz in Prag öffentlich zur Schau stellen. Wer sie sehen wollte, musste bezahlen. Dafür erhielt der Besucher vom Papst einen Ablass. 7 Jahre Fegefeuer würden jedem erspart bleiben, der nach Prag wallfahrte. Der Andrang war gewaltig. Die Umsätze der Kaufleute stiegen und mit ihnen die Steuereinnahmen des Kaiserhauses. Damals bedeuteten Symbole mehr als Worte. Der Herrscher von Böhmen ließ seine Krone auf eine Skulptur Karls des Großen setzen. In diese Skulptur war die Schädeldecke des ehrwürdigen Frankenkaisers eingearbeitet. Nun schien die Krone tatsächlich auf dem Kopf Karls des Großen zu ruhen. Karl und Karl, wer wollte die beiden noch unterscheiden?